Novembertage im Kriegsjahr 1942. Die deutschen Truppen hatten geografisch die weiteste Expansion erreicht. Ihre Fronten waren arg überdehnt. Heiße Entscheidungen standen unmittelbar bevor. In Afrika rüsteten sich britische Truppen zur Abwehr des längst erwarteten deutschen Angriffs. Generalfeldmarschall Rommel wollte über Ägypten zum Suezkanal vorstoßen. General Montgomery hatte die Führung der britischen Truppen übernommen. Ein Mann vom Format Rommels, der dort Erfolg haben sollte, wo seine Vorgänger bisher gescheitert waren. Montgomery dachte sich so in die Taktik seines Gegners ein, dass er in seinem Befehlsstand ständig ein Bild Rommels mit sich führte.
Präsentiert das! Gewehr!
Rommels Stärke. Sein Afrika-Korps ging mit ihm durch dick und dünn.
Freue Ihnen, Kampfführer, die hohe Auszeichnung auszuhändigen. Zu dieser Auszeichnung hoffe ich, dass Sie gesund nach Hause bringen. Wer so ein Kerl ist, der wird immer so ein Kerl sein, bei jeder Gelegenheit.
Einer davon war der 19-jährige Panzergrenadier Günther Halm. Er schoss an einem Tag 9 Panzer ab. Dafür erhielt er das Ritterkreuz.
Ich war ja damals 19 Jahre. Als junger Mensch vor diese Situation gestellt und habe meine Pflicht erfüllt, wie alle Soldaten für das Vaterland, und habe um mein Überleben gekämpft. Ich trage das Ritterkreuz nicht allein aufgrund meiner Leistung, sondern für meine 5 Kameraden mit, die an der PAK mitgekämpft haben und mir zur Seite standen.
Noch im Sommer hatte Rommel vergebens nach Verstärkung gerufen, um seinen Erfolg zu vollenden. Jetzt zögerte er, weiter vorzustoßen, weil seine Truppe ausgelaugt war und der nötige Treibstoff fehlte. Hitler und Mussolini drängten. Die Offensive in Russland war festgebannt. Sie brauchten wieder einen Erfolg. Rommel war zu seiner letzten Offensive aufgebrochen. Er versuchte, die britische Hauptstellung durch eine Südschwenkung auszuhebeln. Aber genau das hatte Montgomery erwartet. Der britische Geheimdienst hatte ihm Rommels Planungen und Maßnahmen bis ins kleinste Detail mitgeteilt. Den Briten war es nämlich gelungen, den deutschen Funkcode zu knacken. Montgomery ließ sich in seinen Vorbereitungen weder antreiben noch stören. Er ließ Rommel wieder bis vor El Alamein kommen. In den letzten Oktobertagen 1942 stürmten Montgomerys Soldaten und Panzer gegen die deutsch-italienischen Stellungen an. Doch sie wurden dabei so vorsichtig geführt, dass sie noch knapp an einer Niederlage vorbeigingen. Am 4. November gelang den Briten dann doch der Durchbruch. Der lange deutsch-italienische Rückzug begann. Diesmal bis nach Tunesien. Dort droht eine Falle. Am 8. November landeten amerikanische und englische Truppen in Marokko und Algerien. In Russland zeichnete sich das Drama von Stalingrad ab. Unvergessen als Höhepunkt und Wendepunkt des Zweiten Weltkriegs. Danach wurde alles anders. Das Drama hatte 3 Akte. Der erste, ein 3 Monate langer Kampf in der zerstörten Stadt. Er wurde von beiden Seiten mit unglaublicher Zähigkeit geführt. Die Deutschen erkämpften Haus für Haus, Zimmer für Zimmer, Keller um Keller.
Währenddessen bauten deutsche Pioniere im Voraus schon neue Straßen und nagelten die Eisenbahnen auf deutsche Spurweite um. Diese Verbindungswege nach Stalingrad konnten aber weder für den Nachschub noch für den Ausbruch benutzt werden. Die Russen schnitten diese Wege ab.
Der russische Verteidigungskampf in Stalingrad mitgeleitet von Nikita Chruschtschow, wurde zum Testfall des großen vaterländischen Krieges, wie ihn die Sowjets bezeichneten. Die russischen Soldaten gingen in Stalingrad aufs Ganze. Die Flanke der 6. Deutschen Armee waren durch rumänische, italienische und ungarische Truppen nur notdürftig gesichert. Die russischen Angriffsarmeen durchbrachen sie fast widerstandslos. Am 25. November vereinigten sich die durchgebrochenen russischen Armeen weit westlich von Stalingrad.
Bei Kalat schloss sich der Ring. Die 6. Armee war eingeschlossen.
Der zweite Akt hatte begonnen.
Der damals 19-jährige Schütze Karl Zimmer erlebte den russischen Durchbruch in Stalingrad.
Aufmerksam sind wir geworden durch zurückziehende Truppen, das heißt Rumänen und Italiener, in unserem Abschnitt im Besonderen die Rumänen, die fluchtartig mit ihren Panjewagen und kleineren Pferden eben unsere Stellungen durchquerten. Und für uns, der wir an dem Mittag anstanden zum Essensempfang, hieß es, wahrscheinlich besteht die Gefahr, oder der Russe ist durchgebrochen, und wahrscheinlich besteht die Gefahr einer Einkesselung, und es wurde sofortiger Stellungswechsel vorgenommen. Von einem Kessel effektiv wurde noch nicht gesprochen, nur von einem Durchbruch, der dem Russen gelungen war. Gemerkt haben wir das eigentlich erst nach den ersten 5 Tagen, wie gesagt, eben weil wir immer einen Verpflegungsempfang im Kompanieverband von 5 Tagen hatten. Und nachdem die 5 Tage rum waren, wir wieder Verpflegung bekommen hätten müssen, wurde uns dann gesagt, die Verpflegung, die er für 5 Tage bekommen hat, muss für 10 Tage reichen. Und da wurde es dann natürlich schon dünn. Und auch nach 10 Tagen bekamen wir keine offizielle Verpflegung, denn dann wurden wieder 5 Tage draufgesetzt und es hieß, nach 15 Tagen würden wir die nächste Verpflegung bekommen.
General Paulus wollte ausbrechen. Hitler verbot es. Paulus gehorchte, für viele unbegreiflich. Hitler befahl stattdessen kurz vor Weihnachten einen Entsatzangriff von Süden her.
Achtung an alle! Noch einmal sollen sich nun unter dem Eindruck dieser Stunden, die wir zusammen erlebten, alle Kameraden an den entferntesten Übertragungsstellen melden und Zeugnis ablegen durch ihren Ruf von dem umfassenden Erlebnis dieser unserer Ringsendung. Achtung, ich rufe noch einmal den Eismeerhafen Lienhammering. Achtung, ich rufe noch einmal Stalingrad.
Hier ist Stalingrad, hier ist die Front an der Wolga.
Achtung, noch einmal die Lapplandfront.
Hier ist die Basel im südlichen Winterwald.
Achtung, noch einmal Südfrankreich, die Luftwaffe.
Hier ist ein Feldflugplatz in Südfrankreich.
Und noch einmal die Kriegsmarine und das Heer in Südfrankreich.
Hier ist Landjutta an der französischen Riviera.
Achtung, Achtung, noch einmal der Kampfraum um Recep. Der Ruf noch einmal zum Golf von Biscaya.
Hier ist die Hafenstadt an der südfranzösischen Atlantikküste.
Oh,
Adolf Bubler war als Pionier Weihnachten 1942 in Stalingrad.
Jetzt kam dann der Heilige Abend, da gab es eine kleine schlichte Weihnachtsfeier in so einem etwas größeren Bunker. Dann kam zu der Weihnachtsfeier plötzlich unser Bataillonskommandant, der Major Götzelmann, und hat also den Versammelten dort erklärt, dass der Entsatzvorstoß der Armeegruppe Hoth abgebrochen werden musste, weil den Russen bei den Italienern im großen Donbass ein sehr tiefer Einbruch gelungen ist und die Entsatzarmee musste also um den entscheidenden Faktor, nämlich die 6. Panzerdivision, geschwächt werden und die ganze Armeegruppe Hoth musste daher zurückgehen und daher ist zunächst, wie es geheißen hat, auf Ersatz nicht zu rechnen. Die Stimmung ist durch diese Mitteilung natürlich also radikal abgesunken und die Erfahrenen unter uns haben also die Situation so eingeschätzt, dass also die 6. Armee und die zugeteilten Verbände eigentlich im Kessel von Stalingrad zum Untergang verurteilt ist.
Und das Schlimmste dazu war noch, dass man uns jegliche Hoffnung nahm, jemals wieder aus dem Kessel entlastet zu werden von außen. Denn wir bekamen die Mitteilung, dass die Entsatzbemühungen der Gruppe Hoth und der Gruppe Mahnstein nicht zu Ende geführt werden konnten, dass die am Rückzug begriffen wären, weil sie sonst Gefahr gelaufen wären, selbst eingekesselt zu werden. Und der dritte Faktor dieses schlimmen Weihnachtsfest war, dass keine Post von draußen kam. Und ich kann das heute nicht mehr sagen, da wir gerade in der Weihnachtsstimmung sind in dieser Zeit. Ich kann das heute nicht mehr sagen, wie das damals empfunden wurde. Hoffnungslos zu sein und nicht zu wissen, ob man den nächsten Tag überhaupt noch erleben konnte.
Der Heilige Abend in Kessel von Stalingrad, der war noch ziemlich normal. Ich bin hinausgegangen, habe in der Steppe einen trockenen Strauch gesucht, den ich dann in einer leeren Konservendose eingemacht habe mit etwas Erde und darauf Wattebäuschen, also als Christbaum gewissermaßen hergerichtet. Noch dazu hatte unser Koch einige Schokolade auf Reserve und mit ein Stückchen Knäckebrot, ein ganz gutes Essen mit einer warmen Suppe hergerichtet. Und dazu hatten wir noch eine Ziehharmonika und einen Musiker, der dann wunderschön Stille Nacht und Heilige Nacht spielte. Und wir haben dazu gesungen.
Otto Kastowski wurde als Gefreiter in Stalingrad verwundet.
Da bin ich über die Stiegen hinunter gekrochen, muss man sagen. Und ein Gestank nach Blut und verfaulten Eiternet ist mir entgegengekommen, dass ich mir überlegt habe, soll ich da hinunter? Aber es war keine andere Möglichkeit, etwas geschützt zu sein. Und da liegt auf der obersten Pritsche ein junger Soldat und fleht mich an, ich möchte ihm doch helfen. Also bin ich noch einmal hinaus, habe geschaut, ob ich nicht irgendwo einen Sanitäter finde. Und ich habe einen gesehen und habe ihn gefragt, ob man nicht etwas machen könnte. Ja, ist er mit hinunter und hat ihm ein bisschen zugesprochen. Der hatte ja kein Verbandzeug und nichts. Und hat uns wieder alleine lassen. Und dieser junge Soldat hat halt angefangen zu flehen. Immer wieder zwischendurch ist ihm, der Kot durch die Gewänder auf die untere Pritsche durch und das waren so Anfälle. Und er hat gejammert und geschrien, gesagt, Kamerad, erlöse mich doch. Meine Mutter, die wäre dir ewig dankbar. Gib mir eine Kugel, du machst ein gutes Werk. Natürlich, was soll ich machen? Das ist eine schwere Frage. Ich habe ihn versucht zu trösten. Ich habe ihm zugesprochen. Und es dauert nicht mehr lange, dann kommt dieser Sanitäter herein und schreit, es muss so in der Früh, ich weiß nicht, 7, 8 Uhr gewesen sein. Kamerad, komm, komm schnell. Es kommen noch ein paar Maschinen. Das ist die letzte Möglichkeit, dass du wegkommst. Und da habe ich halt mich verabschiedet und ein paar Trostworte und habe mich davon geschlichen.
Die Soldaten folgten auch diesem letzten Befehl. Sie kämpften im Kessel weiter. Der dritte Akt begann. Der Todeskampf.
Günther Wolf war Oberfeldwebel und Flugzeugführer in einem Transportgeschwader.
Stalingrad sah man von Weitem kilometerweit, also schon vorher, brennen. Vor Stalingrad nahm man das Gas heraus und segelte dann langsam etwas in niedrigere Höhen hinunter. In Stalingrad selbst musste man dann Bodennähe erreicht haben, um in den Kessel, wo abgeworfen werden sollte, durch die Tür von den übrigen drei Besatzungsmitgliedern die Feldpost oder Verpflegung abwerfen zu können. Das heißt also, es musste ein Anflug wie eine Art Platzsonde in Bodennähe geflogen werden. Man wartete, der Flugzeugführer wartete darauf, bis unten Lichtsignale kamen. Grüne Lichtsignale waren vereinbart und hat dann eine Hupe betätigt in der Maschine, sodass die übrigen drei Besatzungsmitglieder im Rumpf, im Körper der Maschine wussten, jetzt müssen wir also unsere Ladung zum Fenster rauswerfen. Wenn dann der Kessel überflogen war, dieser kleine Kessel, der dann noch übrig geblieben ist, wurde wieder von mir die Hupe betätigt und es wurde aufgehört mit dem Hinauswerfen der Last. Das hatte zur Folge Gas geben, durchstarten, leicht Höhe gewinnen und in einer Linkskurve über die Wolga wieder von neuem in die gleiche Richtung von Norden nach Süden in den kleinen Kessel hineinfliegen. Es ist seltsam, man hat eigentlich schon mit seinem Leben abgeschlossen gehabt.
Das blieb übrig von Görings Versprechen, die 6. Armee zu versorgen.
Im Januar 1943 zog sich die Schlinge um die 6. Armee immer enger zusammen, bis sie schließlich aufgerieben, frierend und fast verhungernd in den Ruinen von Stalingrad unterging. In den letzten Januartagen eroberten die Russen das zerstörte Stalingrad zurück.
Aus einem letzten Feldpostbrief. Du bist Seelsorger, Vater. Man sagt in seinem letzten Brief nur das, was wahr ist. Ich habe Gott gesucht in jedem Trichter, in jedem zerstörten Haus, bei jedem Kameraden. Gott zeigte sich nicht, wenn mein Herz nach ihm schrie.
Am 2. Februar kapitulierten die letzten Einheiten der deutschen Stalingrad-Armee.
Generaloberst Paulus, der Oberbefehlshaber der 6. Armee, wurde am Tage der Kapitulation noch zum Generalfeldmarschall befördert. Hitler erwartete gewissermaßen als Gegenleistung, dass er sich nicht gefangen nehmen lassen, sondern Selbstmord begehen würde.
Heinrich Graf Einsiedel, als Leutnant der Luftwaffe, schon seit Oktober 1942 in russischer Gefangenschaft.
Unmittelbar nach der Kapitulation der 6. Armee in Stalingrad wurde in Krasnogorsk eine sogenannte Lagerversammlung abgehalten. Und die Russen gaben feierlich die Erfolgsbilanz ihres großen Sieges bei Stalingrad bekannt. Nach dieser Versammlung sprach der russische Lagerkommandant, ein Oberst Woronew, sprach mich an und sagte, nun Einsiedel, was sagen Sie zu dieser Meldung? Ich halte es für ausgeschlossen, dass eine Armee von 300.000 Mann total zugrunde geht und dass dann die Masse der Generäle, 21 Generäle, lebend in Gefangenschaft gehen, die vorher ihren Soldaten befohlen haben, bis zur letzten Patrone zu kämpfen, ja mit Messern und Zähnen gegen die russischen Panzer vorzugehen. Das hat in der preußisch-deutschen Militärgeschichte noch nicht gegeben. Und das glaube ich erst, wenn ich diese Generäle vor mir sehe.
Ilse Schmidt war im Februar 1943 Stabshelferin in Poltawa, wo sie den Rückzug der deutschen Truppen von der Südfront erlebte.
Stalingrad war gefallen. Goebbels hielt seine Durchhalterede. Es war für mich persönlich eine der dunkelsten Stunden meines Lebens. In Poltawa rückten aufgelöst die deutschen Truppen ein, verdreckt, teilweise also verwildert. Und auf der anderen Seite ein Bild, das ich auch nie vergessen werde. Junge Waffen-SS-Verbände, halbe Kinder noch, zogen lachend und singend in sauberer Uniform optimistisch ein in Richtung Front.
Von den 250.000 deutschen Soldaten, die in Stalingrad kämpften, sahen nur 6.000 die Heimat wieder.
Das Verhängnis des Krieges wurde zum ersten Mal als Tragödie einer ganzen Generation sichtbar. Diese Bilder des Krieges waren erst der Beginn des ganz großen Dramas.
Das sinnlose Durchhalten in der Niederlage bis zum Untergang zeigte sich militärisch in Stalingrad. Politisch wurde zur gleichen Zeit in Casablanca, Nordafrika, auf einer Gipfelkonferenz zwischen Churchill und Roosevelt bereits das Kriegsziel der bedingungslosen Kapitulation proklamiert.
Deutsche Truppen auf dem Rückzug in Russland. Weit über Stalingrad hinaus unternahmen die Russen wuchtige Vorstöße, die zeitweise den ganzen Südflügel der deutschen Ostfront abzuschneiden drohten.
Stalingrad und seine Folgen waren wie ein Brennspiegel, der den ganzen Zweiten Weltkrieg zusammenfasste, so wie ihn die Deutschen erlebt hatten. Zuerst stürmischer Angriff und Siegeslauf, dann zähes, fruchtloses Ringen und verzweifelter Widerstand, dann Niederlage gegen die Übermacht bis zum Untergang.
Frau I.J. aus Coburg schrieb im Februar an ihren Mann: Stalingrad ist gefallen, eine ganze Armee. Blutend, leidend, sterbend, vernichtet. Ich kann jetzt keinen frohen Gedanken fassen. Nicht für dich, nicht für uns beide. Dazu steckt das entsetzliche Geschehen zu tief, zu miterlebt und miterlitten über diesem Augenblick. Und doch weiß ich dieses, dass mir das Schicksal viel geschenkt und alles erhalten hat. Dich.
Kapelle nicht gut.
Ich finde sie ausgezeichnet.
Wir machen Musik.
Oh, welche Ehre, Herr Zimmermann.
Wir machen Musik, wir machen Musik.
Die Musikschule zusammenreißen.
Bei aller Betroffenheit über die bisher schwerste Niederlage im Zweiten Weltkrieg bei Stalingrad flüchteten sich viele Deutsche in die Scheinwelt des Goebbelschen Amüsierkinos.
Hier aber sehr bekannt, nicht?
Na, wie gefällt Ihnen die neue Kapelle? Lauter Musikschüler, gut und billig.
Mir gefällt sie nicht.
Aber dem Publikum gefällt sie.
Publikum will ich ja auch.
Sie haben doch eben zu mir gesagt, die Kapelle gefällt Ihnen.
Nein, ich habe gesagt, dass ich sie ausgezeichnet finde. Ich habe nicht gesagt, dass sie mir gefällt.
Goebbels nutzte die Trauer um Stalingrad zur Aufpeitschung von Masseninstinkten, zu einer totalen Kriegsmobilmachung. Der totale Krieg war die Antwort Goebbels auf die Forderung der Alliierten, bedingungslose Kapitulation.
Ich werde behaupten, das deutsche Volk wehrt sich gegen die totalen Kriegsmaßnahmen der Regierung. Es will nicht den totalen Krieg, sagen die Engländer, sondern die Kapitulation. Überhaupt erst vorstellen können. Seid ihr bereit, mit dem Führer als Phalanx der Heimat hinter der kämpfenden Wehrmacht stehen, diesen Kampf mit wilder Entschlossenheit und unbeirrt durch alle Schicksalsfügungen fortzusetzen, bis der Sieg in unseren Händen ist? Dem Führer in der Erkämpfung des Sieges durch dick und dünn und unter Aufnahme auch der schwersten persönlichen Belastungen zu folgen.
Gegen dieses Aufputschen der Massen wehrten sich kleine Widerstandsgruppen wie die Weiße Rose der Geschwister Scholl, die am Tage der Goebbels-Rede bei einer ihrer Flugblattaktionen in der Münchner Universität entdeckt und verhaftet wurden. Ihr Widerstand war ganz unopportunistisch, mehr moralisch als politisch, inspiriert weniger von Sorge über die Kriegslage als von Empörung über die Verbrechen des Naziregimes. Die Geschwister Scholl und ihr Freund Probst wurden 4 Tage später vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilt und sofort hingerichtet. Weitere Mitglieder traf kurze Zeit darauf ebenfalls die Todesstrafe.
Am 7. Januar schrieb Kurt Räuber aus Stalingrad nach Hause. Kaum eine irdische Hoffnung mehr. Den sicheren Tod vor Augen. Oder ein Schrecken ohne Ende in Gefangenschaft. Irgendwo im Raum aller Unbarmherzigkeit. Du ahnst nicht, was diese dunkelste Zeit für ein Menschenleben bedeutet. Diese Prüfungen müssen sich segnend an uns auswirken.
Kurt Räuber starb in russischer Gefangenschaft.
Goebbels schlug Hitler ein detailliertes Programm für die Rationalisierung und Verschärfung der deutschen Kriegsanstrengungen vor. Schließung aller Amüsierbetriebe, Luxusrestaurants, Friseur- und Modesalons, Durchkämmung aller Behörden nach kriegstauglichen Männern, Masseneinsatz von Frauen.
Katrin Ganzenmüller war 1943 Kriegerwitwe und lebte in Augsburg.
Und bis in 1943 dann der Hitler den Befehl rausgegeben hat, alle Frauen, wo keine Kinder haben und noch nicht 45 Jahre alt sind, müssen sich sofort melden zu der Rüstung, sonst bekommen sie keine Lebensmittelmarken mehr. Also das wollte ich machen, ich habe mich melden müssen. Und dann hat es geheißen, entweder ich muss in Messerschmittwerke oder in die MAN.
Das von Goebbels inspirierte Programm des totalen Krieges lief in Deutschland an. Frauen wurden verstärkt in der Rüstungsindustrie eingesetzt.
Aber was der deutschen Zivilbevölkerung ab 1943 wirklich den totalen Krieg bescherte, war nicht die zivile Mobilisierung, der übrigens Hitler immer noch aus Furcht vor der Volksstimmung widerstrebte, sondern der Bombenkrieg der Westalliierten. Er steigerte sich in diesem Jahr gewaltig. Jugendliche und halbe Kinder wurden Luftwaffenhelfer.
Ulrich Rohrwacher war mit 15,5 Jahren mit seinen Altersgenossen ein solcher Luftwaffenhelfer.
Nach diesem Angriff, als alles wieder ruhig war, sind wir also zurückgegangen zu unserem Zug und waren doch sehr erstaunt und überrascht, wie verwüstet alles zwischen den Türmen aussah, wie zerstört die Türme waren. Zum Teil hingen nur die Latten noch der Verkleidung herum. Und das Ganze kam uns aber dann doch etwas sehr interessant, so vor, als wir sind noch einmal davongekommen. Wir fühlten uns wie kleine Helden mit 15,5 Jahren. Wir hatten nichts dazu getan. Aber wir waren doch froh, noch zu leben und waren dann ganz stolz darauf, diesen Angriff überlebt zu haben. Und dieser Stolz, der brachte uns doch dazu, uns dann an die Straße vorzusetzen, an die Straße, die das Hydrierwerk von unserer Stellung trennte. Und als Leute aus dem Hydrierwerk kamen, rauchgeschwärzt und rußgeschwärzt und doch recht mit angsterfüllten Augen und recht durcheinander noch, da saßen wir an der Böschung und sagten ganz laut und deutlich, Heil Hitler. Wir sagten das nicht ironisch, sondern wir waren also davon überzeugt, dass jetzt weitergehen müsste, dass das Werk wieder aufgebaut werden müsste und dass die Flugzeuge oder die Bomben nicht sehr viel erreicht hätten. Und die Leute guckten uns an und prüften eigentlich erst einmal, wollen die uns jetzt auslachen? Und dann sagten sie eben wieder, Heil Hitler. Und wir fanden das richtig und später gingen wir zurück zu unserem Turm. Der war so zerstört, dass wir eigentlich mit Mühe noch unter den Weg in unseren Raum fand, der im ersten Stock lag. Und da war eigentlich alles kaputt. Und wir waren ja nun einmal kleine, überzeugte Hitlerjungen. Und wir wurden noch mehr überzeugt, als wir dort sahen. Die Spinde waren umgefallen, die Betten waren kaputt. Nur er hing an seinem Platz, noch nicht einmal irgendwie schief, sondern er hing gerade und lächelte uns entgegen. Und das hat nicht gerade dazu beigetragen, dass wir keine Hitlerjungs mehr waren.
Hitler ernannte in diesem Winter Feldmarschall von Manstein zum Oberbefehlshaber der zerrütteten deutschen Südfront in Russland. Ließ ihm auch einigermaßen freie Hand. Das wurde Mansteins große Stunde. Es gelang ihm, die wankende und teilweise zusammenbrechende Front in der Ukraine zusammenzuhalten. Immer wieder Lücken zu schließen und das Schlimmste zu verhüten. Wochenlang nicht mehr als das. Aber schon das war eine große Leistung.
Ende Februar krönte Manstein seine Unternehmungen mit einer erfolgreichen, wenn auch streng begrenzten Gegenoffensive. Die weit nach Westen vorgestoßenen Sowjetarmeen wurden schwer angeschlagen auf ihre Ausgangsstellungen zurückgeworfen.
Christoph Faulhaber wurde im Südabschnitt verwundet. Ein Splitter drang ihm in den rechten Fuß. Er wurde auf einen Lastwagen gepackt und die Verwundetenkolonne versuchte, nach hinten zu kommen. Tagebuchaufzeichnung. Die Kolonne stockt. Russische Panzer sind aufgetaucht. Doch nach kurzem Feuergefecht mit unseren Sturmgeschützen ziehen sie es vor, beizudrängen. Zwei unserer LKWs brennen. Verwundete und Tote liegen im Schnee. Der Fahrer will das Risiko des Steckenbleibens beim Halten nicht auf sich nehmen. Und so müssen die Kameraden ohne Hilfe zurückbleiben.
Das bereits verloren gegangene Charkow wurde von Verbänden der Waffen-SS nach erbitterten Kämpfen erneut besetzt.
Als die Deutschen zum zweiten Mal kamen, schlug ihnen blanker Hass entgegen. Längst vergessen war mancherorts, wie am Anfang des Russlandfeldzugs, die Illusion, die deutsche Armee würde als eine Art Befreier ins Land kommen. Hitlers Kriegsziel war schnell erkannt. Vernichtungskrieg.
Das deutsche Ostheer war noch einmal davongekommen. Freilich alles, was im vorigen Sommer geplant, erstrebt und scheinbar fast erreicht worden war, war wieder verloren. Die deutschen Verbände standen wieder dort, wo sie ihren Sommerfeldzug 1942 begonnen hatten, gerade noch der Vernichtung entgangen.
Zu drehen. Davon wird's mir in Kopf kunterbunt und dumm. Doch ich finde es trotzdem wunderschön. Komm, steck doch ein und mach mit mir. Ich fahr einmal, zweimal, dreimal und das Glück mit dir. Das Karussell fährt immer, immer rundherum. Für das hochverehrte Publikum.
Besuch vom Film. Die Schauspielerin Lil Dagoba weilt mit einer Frontbühne im Osten. Hier sieht sie sich in einer russischen Kapelle einen alten, schönen Altar an, den die Bevölkerung zur Zeit der Sowjets verborgen halten musste. Dieser Altar wurde vor kurzem seiner Bestimmung wieder zugeführt.
Auch Stars wurden in diesem schwierigen Winterdienst verpflichtet. Sie mussten an die Front, zur Truppenbetreuung.
Joachim Herrmann war Unteroffizier bei einem Truppenbetreuungskommando.
Wir waren die kleinste Frontbühne im Osten. Wir haben immer wieder feststellen können, dass der Lanzer, der wirklich doch im Dreck gelegen hat und so mitunter auch aussah, wenn er zu uns in den Raum kam, sich so schnell wieder entwickelte und mit Tränen in den Augen unten saß und applaudierte, als wenn ein Ballett auf der Bühne stehen würde.
Am 21. März fand sich Hitler zur jährlichen Huldigungsfeier im Berliner Zeughaus ein. Ein paar Tage später als üblich. Hitler hatte erst noch den Erfolg der Mannstein-Offensive abwarten wollen. Was jeder bemerken konnte, war, dass die Feier diesmal stiller und betroffener ablief. Was keiner wusste, dass Hitler bei dieser Gelegenheit einem Attentat entgangen war. Diese Zeremonie wollte ein Offizier aus dem Stab der Heeresgruppe Mitte dazu benutzen, sich und Hitler mit einer Bombe in die Luft zu sprengen. Der Anschlag misslang, weil Hitler das Zeughaus schneller verlassen hatte als geplant.
Frühjahr 1943. Wendepunkt im Kampf um Nordafrika. Hitler antwortet auf die Landung britisch-amerikanischer Truppen in Oran, Casablanca und Algier mit der Besetzung des bisher unbesetzten Vichy Frankreichs und darüber hinaus mit der Entsendung eines Expeditionskorps nach Tunesien. Zu ihm stieß nach ihrem langen Rückzug aus Ägypten und Libyen die Armee Rommels. Im Winter hatte in Tunesien der Landkrieg geruht. Es waren auf beiden Seiten Monate des Aufmarsches und der Vorbereitung. Nur in der Luft wurde die ganze Zeit heftig gekämpft.
Dank der übervorsichtigen Verfolgungstaktik Montgomerys schlug sich der kampfmüde Rommel mit seiner Armee in das noch feindfreie Tunesien durch.
Rommel stand jetzt zwischen zwei Fronten, den Angloamerikanern Eisenhowers im Westen und den nachrückenden Briten Montgomerys im Osten. Er zeigte plötzlich wieder den alten Elan und stellte sich zum Kampf. Er wandte sich zunächst gegen den schwächeren Gegner, das waren zu dieser Zeit die noch kampfungewohnten Amerikaner. Rommel versetzte ihnen einen scharfen Schlag und entriss den Amerikanern mehrere Orte und den strategisch wichtigen Kasserine-Pass.
Doch dann kam Montgomery. Rommel machte kehrt und musste sich gegen den stärkeren Gegner wenden.
Das letzte große afrikanische Duell zwischen Rommel und Montgomery begann. Zwar dauerte es noch mehr als 6 Wochen, bis sich die überlegenen amerikanischen und britischen Armeen bis zur Nordküste durchgekämpft hatten. Nach harten, wechselvollen und verlustreichen Kämpfen brach die deutsche Front zusammen. Jetzt wusste Rommel, dass der tunesische Brückenkopf, die letzte Stellung in Nordafrika, nicht länger zu halten war. Sanitätswagenfahrer Albert Goldmann berichtete im März von der Afrika-Front. Der Leutnant gab nun Befehl zum Einigeln. Dann besprachen sie die Lage. Da saßen nun 4 Offiziere bei einem Kerzenstummel über eine Karte gebeugt und trafen in ganz ruhigem und sachlichem Ton die Feststellung, dass wir nun wohl im Sack wären. Jetzt angelte der Adjutant eine Rotweinflasche aus seinem Rucksack und meinte ganz ruhig: Kameraden, das ist ein Grund zum Trinken.
Montgomery hatte sich als der bessere Stratege erwiesen. Rommel wurde von Hitler aus Afrika abberufen.